Der 16er, der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Ewald, ich freue mich so.
Moment, kann man mich hören?
Ja, Leute, es ist...
Ich muss nichts machen.
Es ist ein Traum. Es ist heute wie Weihnachten, ehrlich. Es ist wirklich wie Weihnachten, Geburtstag und alles zusammen und Hochzeitstag und Kindergeburtstag und Silvester. Wir sind wieder zusammen im Studio. Flo ist da, Ewald ist da, ich darf auch hier sein. Es ist ein toller Tag, Ewald, oder?
Ich hätte nicht gedacht, dass dir das so viel bedeutet, aber jetzt wird mir das klar. Was du ansonsten für Defizite auszuleben hast, dann freue ich mich natürlich auch, dass ich dir was richtig Gutes tun kann. Aber es ist wirklich schön. Flo hat gerade hier so eine heimelige Beleuchtung angemacht, so stilisierte Nachttischlampen, die so ein...
Zwei Spots,
aber so Nachttischlampen, die so ein warmes, gelbes Licht produzieren. Es könnte weihnachtlich sein, wobei ich direkt nochmal eine leichte Kritik an Flo, der ansonsten ein sensationeller Techniker, Kameramann und Mensch ist und auch Golfspieler, wie man hört.
In allererster Linie.
Um 9:30 wollten wir hier anfangen. Um 9:05 stehe ich vor dem Gebäude hier zwischen Volksparkstadion und wie heißt das andere Ding? Barclaycard Arena. Und ich bin noch nie so gut gelaunt hier durchgefahren, weil ich pünktlich war, weil ich vorbereitet war, weil ich ausgeschlafen war. Ich habe gelacht, gesungen. Hey, Mr. Tambourine Man lief gerade bei Radio 90.3 Hamburg. Also so gut gelaunt bin ich noch nie am Volksparkstadion vorbeigefahren. Ne?
Ihr könnt es doch nochmal anstimmen.
Komm. Hey, Mr. Tambourine Man. Ich komme hier an, klopfe 5-mal ans Fenster, um dann zu realisieren, dass keiner von euch Nasen auch nur in der Nähe ist. Kurz vor 9:30 kommt Flo über den Parkplatz geschlendert. Ich sehe aus der Entfernung, wie er telefoniert und höre, wie er offensichtlich zu dir sagt, ey, der steht schon da. Das kann man sich ja noch nicht mal ausdenken. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war, Obama würde sagen, that was a slap in the face. Das war ein Schlag ins Gesicht. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Ich möchte nur mal auf Folgendes hinweisen. Im Sport wie im Leben geht es darum, an den eigenen Schwächen zu arbeiten.
Ja.
Und das habe ich getan. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin schon mal das ein oder andere Mal zu spät gekommen. Ich kann mich erinnern, 1975, in den 80ern ist es mal passiert.
Auch und mal jede Sendung
und
hier.
Und auch mal in den 90ern. Hatte ich ausgeredet? So, und dann arbeitet man an seinen Schwächen. Und dann wird man noch verlacht. Und ihr selber interessiert euch einen Scheißdreck dafür, pünktlich hier zu sein. Aber gut.
Wir waren beide um 9:30 hier.
Ja,
also ich meine, das ja? Normalerweise, wenn wir sagen, wir fangen um 9:30 an.
Mhm.
Also Flo und ich besprechen uns, telefonieren, sagen, okay, wann wollen wir anfangen? Ja, lass uns gucken, dass wir vielleicht so 9:50, 9:50 loslegen können. So, ich dann überlege ich, okay, was sage ich jetzt Ewald? Und denke ich, sag mal 9:30, komm.
Ach, du planst, ach, so eine Unverschämtheit auch noch.
Ja, was denkst du denn? Wenn ich jetzt zu dir sage, wir fangen um 10 an, kommst du um 10:30.
Das ist jetzt leicht übertrieben, aber ich nehme das zurück. Es stimmt, du warst pünktlich hier. Ich hätte eigentlich fragen müssen, nicht, ihr interessiert euch nicht für die Pünktlichkeit, sondern was sind eure Schwächen, an denen ihr arbeitet. Aber ist egal. Also ich möchte mich für alles entschuldigen, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe. Da kommen wir auch schon wieder zum nächsten Thema. Ne, gerade weil ich noch dieses Spiel der deutschen Nationalmannschaft vor Augen habe, den Kommentar von meinem guten Freund Tom Bartels und immer wieder so im Ohr habe, wie Kommentatoren teilweise unversöhnlich über Fehler reden, die da unten auf dem Platz passieren.
Unversöhnlich?
Ja, unversöhnlich. Aber auch gestern, der Tom, den ich sehr, sehr schätze, konnte es nicht verstehen. Was macht denn der und was ist das? Und was ist das wieder für ein Fehler? So, also ich bin sehr froh, dass außer den Fußballspielern und den Fußballtrainern niemand überhaupt Und erst recht nicht, ihr Kommentatoren und Fußballexperten irgendeinen Fehler macht. Das finde ich bemerkenswert. Und dann hat man natürlich auch das Recht, sofort zu fragen, was ist denn hier los, was ist denn da los, was macht denn der da?
Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. Da muss ich für Tom mal eine Lanze brechen. Ja. Ich habe das gestern, ich gucke wirklich nicht vorsichtig formuliert, viele Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft, gerade in der Nations League, 90 Minuten lang. Gestern habe ich natürlich 90 Minuten geguckt, weil ich wusste, wir reden heute drüber. Und Tom hat einen guten, fachlich wie immer sehr guten Kommentar gebracht, der aber nicht ansatzweise so kritisch war, wie er hätte sein können und keinesfalls so kritisch, wie du es jetzt darstellst. Das ist irgendwie so ein Reflex in dir. Nein. Sobald wir irgendwas sagen, wird zurückgebissen. Buff, buff.
Ja, ich weiß, dass ihr das nicht gewohnt seid, dass zurückgebissen wird, weil ihr habt ja die Kritikhoheit. Und wenn dann Das ja am Anfang meiner Laufbahn hatte ich ein großes Problem damit, weil mir das noch nicht klar war, dass zwar ein Kommentator mich kritisieren darf oder ein Journalist, aber dass ich umgekehrt ihn nicht kritisieren darf. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu begreifen, dass man zwar jemanden vor einem Millionenpublikum in die Pfanne hauen darf, aber nicht unter vier Augen zurückkritisieren darf. Das geht überhaupt nicht, weil das ist Majestätsbeleidigung. Also sei mir nicht böse, du hast recht, für dich kommt das, bei dir kommt das vielleicht so anders, was so ein Reflex bei mir ist, aber das hat was mit Gerechtigkeit zu tun.
Aber er hat doch wirklich nicht, nein, der nein. hat da keinen in die Pfanne gehauen, nein. Der hat nicht abschätzig formuliert, der war nicht zynisch, der war nicht höhnisch, was richtig. Mir ja manchmal unterstellt wird, dass mir da was rausrutscht, richtig. Gelegentlich.
Ich wollte es auch jetzt nicht auf Tom beziehen. Ich mag den Tom und Tom hat es gut gemacht. Aber mir fällt das halt an manchen Stellen auf. Mir fällt das an manchen Stellen auf, wo ich dann denke, gut, der Tom ist jetzt natürlich niemand, so wie viele bei ARD und ZDF, die ja nicht jedes Wochenende kommentieren. Das ist ja was ganz anderes, wenn du bei Sky jedes Wochenende und manchmal mitten in der Woche und nochmal. Das ist so wie ein Fußballspieler, der alle zwei Wochen, alle vier Wochen mal ein Spiel macht. Dann kannst du auch nicht, dann bist du auch nicht immer so drin und kannst das analysieren. Und du hast dich kontinuierlich weiterentwickelt, so wie alle anderen auch bei euch. Und wird immer besser und immer besser. Aber es hat eben was, das fällt mir halt dann auf manchmal, dass man bestimmte Dinge nicht so detailliert analysieren kann und dann so ein bisschen nebulös bleibt und so, dann müssten die mal ein bisschen mehr tun. Was mir halt dabei fehlt, aber das ist eben so, ist eine Analyse, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Also einfach nur zu sagen, die kriegen Probleme in der Defensive. Da fehlt mir, warum kriegen sie Probleme in der Defensive? Dann fehlt mir auch überhaupt irgendwann mal dieser Hinweis darauf, Moment, wie viele Spiele haben die jetzt eigentlich? Und was ist da überhaupt los? Und es fehlt mir auch der Hinweis darauf, aber das hängt natürlich damit zusammen, dass man die Nationalmannschaft vermarktet, was da überhaupt passiert ist. Jetzt sind keine Fans mehr da, aber die Nationalmannschaft hat irgendwann mal eine da können wir vielleicht nachher mal nochmal weiter drüber diskutieren mit unserem Gesprächspartner, in Sachen Fankultur eine Entscheidung getroffen, die sich mir nicht erschließt. Kann man drüber diskutieren, gibt sicherlich auch Gründe, aber das hat dazu geführt, dass viele sich abgewendet haben von der Nationalmannschaft und nicht mehr die gleiche Fanverbundenheit da ist und vielleicht auch nicht die Identifikation der Spieler mit den Fans. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen um die Nationalmannschaft herum. Ich kenne viele Leute, die das geliebt haben, für die die Nationalmannschaft das Nonplusultra war. Mein eigener Sohn. Der ist immer komplett ausgerechnet. Was ist denn mit dir los? Beruhig dich mal wieder. So, ich will jetzt nicht sagen, wo er jetzt steht, aber er steht nicht mehr da, wo er früher stand. Und das hängt mit vielen solchen Dingen zusammen. Und das fehlt mir dann manchmal. Das ist keine Kritik am Ton. Das fällt mir halt anhand eines Kommentars, fällt mir das auf, wenn ich das höre. Ich habe das ja gestern Abend nicht sehen können.
Ja, sag doch, wie es ist. Ne? Du hast es eher audiomäßig verfolgt.
Genau so.
Ne? Du warst ja auf dem Weg hierher und hast Tom dann wahrscheinlich 90 Minuten gehört und mal ein Bild gesehen.
Ja, ich bin auch mal stehen geblieben. Ich habe auch mal 10 Minuten geguckt. Ich habe die Tore gesehen. Ich habe gesehen, in welcher Grundordnung sie gespielt haben, welche personelle Zusammensetzung.
Und hast du Schweinsteiger auch gehört? Der kam ja dreimal dann mit rein.
Ja, das habe ich gehört.
Weil der hat ja dann schon auch ein bisschen detaillierter was gesagt, das, was du gerade eben auch eingefordert hast. Also was, wer, wie vielleicht anders hätte machen müssen, was fehlt. Gerade so diese, wo wir auch so häufig drüber sprechen, so diese gedankliche Schärfe beim dritten Gegentor, wo dann drei Mann von uns abschalten und einfach nicht zu dem Ball gehen, der den dann halt reinhaut, ja. Also Neuer hält den ersten noch Weltklasse und dann kommt der Ball irgendwie 8 Meter vors Tor und 3 stehen rum.
Michael, es ist eine Sache, ein Spiel oder eine Szene zu analysieren, so wie es abgelaufen ist. Und ich denke, dass der Basti das gut gemacht hat. Und es ist eine andere Sache, sich Gedanken darüber zu machen, wieso passiert denn das einfach da? Und das ist das, was ich auch bei Tom meinte. Also zu sehen, dass irgendjemand stehen bleibt, dass die Abstände groß sind, dass sie Gegentore bekommen und zu sagen, ja, der hat das nicht gemacht, der hätte dieses und jenes machen müssen. Das ist einfach. Das kann jeder. Hm. Ich meine, ist doch kein Hexenwerk. Ich sehe, man sieht das, wenn jemand nicht eng genug gedeckt wird, wenn die nicht nachgehen, wenn die nicht umschalten, alles wunderbar. Die Frage ist nur, warum, wieso, weshalb? Und damit wird sich überhaupt nicht beschäftigt, sondern wir sitzen da wie Konsumenten vom Fernsehschirm inklusive der Experten und denken, so Moment, wo ist die Chipstüte oder ich bin jetzt hier verpflichtet als Experte wie Basti, so jetzt fang mal an. Ich bin sehr froh, dass Basti da sitzt, dann kann er mal zurückdenken, wie es denn bei ihm war. Wir könnten vielleicht mal ein paar alte Länderspiele raussuchen, wo sie nicht die Weltmeisterschaft gewonnen haben oder im Halbfinale von der Europameisterschaft waren und gegen Pussemuckel gespielt haben und wo wir alle vom Fernseher gesessen haben, bei Freundschaftsspielen und DFB-Nationalmannschaft. Da besteht eine Feindschaftsbeziehung seit 35 Jahren irgendwie. Ich kann mich nicht daran erinnern.
Keiner mehr geguckt, dass, mal ganz ehrlich.
Dass wir mal ein Freundschaftsspiel gewonnen hätten. Selbst vor der WM 2006 haben wir noch 4-0 verloren gegen Italien oder gegen immer aber gegen Argentinien verloren. Also jetzt spielt Türkei. Aber generell ist es für mich wichtig, auch mal zu sagen, Moment mal, warum wir so, weshalb? Und darüber würde ich gerne mal mit dir reden.
Ja, dann fangen wir an. Also wo siehst du Ansatzpunkte? Sind wir wieder bei den Spielen, was wir letzte Woche besprochen haben? Ist das irgendwie die ganz große Überschrift?
Ja, eine Überschrift ist völlig klar, dass wir zu viele Spiele haben. Ich meine, wenn ich jetzt diese Länderspielpause sehe, wo andere sich schön erholen können und die zweite Reihe macht ein Freundschaftsspiel irgendwo und die anderen können schön die Beine hochlegen, sich regenerieren und dann nächstes Wochenende wieder in die Bundesliga einsteigen, da fahren die Jungs durch die Welt. So, da redet kein Mensch drüber. Ich sehe den Emre Can, der spielt da mal ein paar Minuten und dann, als ich das Bild sah, da habe ich so gedacht, was macht der jetzt eigentlich die ganze Zeit? Wann war letztes Bundesligaspiel? Ich weiß gar nicht, ob er mal einen Tag zu Hause war, dann sich bei seiner Frau verabschiedet. Dann setzt er sich ins Flugzeug, ins Bus, ins Auto, keine Ahnung, fährt irgendwo hin. Ins Trainingslager der Nationalmannschaft. Zack. Haben wir zu Hause gegen Türkei gespielt? Ging ja noch. Klar, okay, klar. Spielen wir gegen die Türkei, dann fliegen wir in die Ukraine, dann kommen wir wieder zurück. Ich möchte mir das nicht ausmalen diese Woche. Ich möchte mir das nicht ausmalen. Drei, die sind ja immer dabei. Es ist ja, ob du gespielt oder nicht spielst. Du schläfst mal hier, dann wachst du da auf, dann fährst du hier hin, dann trainierst du da nochmal, dann kriegst du da eine Besprechung, dann hast du eine Nachbesprechung, dann hast du eine Vorbesprechung, dann hast du ein Mittagessen. Da fällt dir der Draht aus der Mütze irgendwann mal.
Ja, das ist das, was wir auch mit Leno besprochen haben. Der war jetzt auch die ganze Zeit Leno, der war jetzt auch die ganze Zeit dabei, so, ist jetzt wieder auf dem Weg rüber und soll, ich glaube, Samstag für die bei Man City mit Arsenal. Also er wacht doch dann Samstagmorgen in Manchester auf und der weiß überhaupt gar nicht, wo er ist.
Der weiß nicht, wo der ist. Und dann, manche von ihnen stehen dann auch noch auf einem grünen Rasen irgendwann mal. Ja. Und dann sitzen deine Kollegen und du und wir vom Fernseher stehen und sagen, wie kann das passieren? So, jetzt lass mal kommen, was ist hier los? Alle 3 Tage. Immer. So, das ist das eine. Das andere ist für mich, wenn ich Tore vorne gesehen habe gestern, man kann sich immer über die personelle Zusammensetzung von Yogi,
ich gebe gerne zu, dass ich Jogis personelle Auswahl häufig kritisiert habe bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und so weiter.
Lass uns ganz konkret bleiben.
Mach weiter.
Komm.
Ja, ich wollte auch was anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass wo man einen Nationaltrainer nicht kritisieren darf. Und deswegen wollte ich auch nie Nationaltrainer werden. Ich habe jetzt kein Angebot von Frankreich, Spanien und Deutschland bekommen, aber von vielen.
Wird ja bald Nachfolger gesucht. Geht ja schon los.
Also ich habe oft Anrufe bekommen, willst du nicht mal hier, da, dort im Laufe der 25 Jahre. Und ich habe mich...
Ja, wo denn?
Ja, was weiß ich.
Du sag doch mal, wir sind unter uns.
Ja, Albanien und Afrika und Griechenland und was weiß ich, wo überall und nirgendwo. Und ich wollte damit
Nationaltrainer Griechenland, das war schon mal eine Hausnummer.
Ja, das war kein Angebot, das war im Vorfeld halt. Ich habe immer gesagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und warum? Weil du nie kein Trainer bist. Trainer sein bedeutet für mich, ich habe eine Mannschaft, ich treffe mich mit der, ich arbeite mit der an irgendetwas. Und dann bin ich auch dafür verantwortlich, was anschließend passiert. Als Nationaltrainer habe ich sicherlich den Vorteil, dass ich mir aus einem großen Land alle möglichen Leute raussuchen darf. Das, in den Clubs, wo ich war, war das limitiert, leicht limitiert. Und deswegen hätte ich mir auch mal gewünscht, ist meine eigene Schuld, auch mal so im Kaufhaus rumzulaufen und sagen, aus dem Regal hole ich mal einen da und da. Ist egal.
Dortmund ist das Stichwort, ne? Dortmund wäre machbar
gewesen. Ja, Dortmund. Ist egal. Also ich sag mal, das ist der Vorteil eines Nationaltrainers, dass man sich die besten Spieler raussuchen kann. Der Nachteil ist, dass du mit denen gar nicht arbeiten kannst. Du weißt nicht, in welchem Fitnesszustand die auflaufen, in welchem mentalen Zustand. So viele Gespräche kannst du in einer Woche gar nicht führen. Da musst du die ganze, aber denen wird ja schon das Ohr abgekaut, im Zweifelsfall von ihrem Vereinstrainer, wenn ich dann als Nationaltrainer auch noch anrufe. Wie geht's dir denn? Was hast du gemacht? Ist alles klar? Bla, bla, bla. So. Also das ist das Problem. Und wo du vor allen Dingen nicht dran arbeiten kannst, das ist die Abwehrarbeit.
Wollte ich gerade sagen. Also ich meine, die waren jetzt in der Ukraine, spielen da, Gewinn, trotzdem gibt es wieder Kritik. Ein Defensiver zu viel, habe ich irgendwo gehört. Und das hat Schweinsteiger ja auch dann gesagt, kann ich auch nachvollziehen. So. Ja. Und dann wird das ja immer so dargestellt und auch Löw stellt sich so hin, als ob das alles an ihm abperlt. Und dann kommt die Aufstellung gestern und du denkst irgendwie, aha, jetzt auf einmal ist es genau andersrum irgendwie. Und da ist genau der Punkt. Dann bringt er jetzt diese Innenverteidigung, diese Außenverteidiger. Und die haben das ja nicht einmal in irgendeiner Form in der Zeit auch nur ansatzweise simulieren können. Also muss er sich ja im Grunde darauf verlassen, dass die ihre eigene Kenntnis mitbringen vom Verein und sich da irgendwie zusammenraufen.
Darf ich mal schniefen, Flo?
Bitte. Sorry, es ist Grippezeit.
Mach keinen Ärger.
Ja, deswegen muss ich ja. Also, ich weiß ja nicht, ob Yogi das selbst nicht klar ist, aber dann würde ich als Yogi da mal mich hinsetzen und sagen, pass mal auf, Leute. Wie oft haben wir darüber gesprochen, dass ich davon überzeugt bin, und ich glaube, dass das richtig ist, dass man Abwehrarbeit planen kann bis zum geht nicht mehr. Offensivarbeit ist oft Kreativität, da brauchst du 1-gegen-1 Leute, da brauchst du Schnelligkeit, da brauchst du kreative Leute, die etwas auf, und da kann man sicherlich was einstudieren, aber einstudierte Spielzüge, die kann man auch irgendwann mal lesen. Abwehrarbeit ist komplette Konzentration, ist komplette, sind Automatismen, wo ich immer darauf achten muss, das muss und wo auch Leute zusammenarbeiten müssen, ganz intensiv. Wenn ich unsere Turniere sehe, der Nationalmannschaft, warum waren wir bei Turnieren immer erfolgreich? Weil dann da gearbeitet werden konnte. Wir hatten super Leute dabei, super Spieler. Dann sind die wochenlang in irgendeiner, wenn sie sich nicht gerade vollgesoffen haben, wie am Schluchsee, dann sind sie in irgendwelchen Trainingslagern in Süditalien, in Südtirol gewesen, haben sich vorbereitet. Dann kannst du einstudieren, dann kannst du trainieren, dann kannst du machen. Dann findest du vielleicht auch mal eine Formation. Und dann kannst du das einstudieren. Und oft haben wir auch im Laufe eines Turniers noch Zeit gebraucht, um es überhaupt dann richtig
hinzukriegen. Aber muss man nicht zumindest in irgendeiner Form, und das finde ich ist eine Kritik, die auch berechtigt ist, einen Kern haben, dass ich sage, okay, da kannst du immer mal einen austauschen, aber wird ja hoffentlich oft auch von der Achse gesprochen, so, du hast Neuer und dann kommen eigentlich schon viele Fragezeichen irgendwie.
Ja, da habe ich auch wieder eine Meinung zu. Also wir haben, der Nachteil von Deutschland ist, ist ein Vorteil und ein Nachteil. Der Vorteil ist, dass wir 80 Millionen Typen hier rumrennen haben und unglaublich viele Fußballspieler und dass daraus auch sehr, sehr viele Fußballer kommen. Das ist der Vorteil. Das ist eine große Auswahl. Der Nachteil ist, dass du als Nationaltrainer aus 60 Leute nominieren könntest. Und Jogi hat auch immer wieder neue Leute, hat einen Umbruch, hat junge Leute dazugeholt und dann kommen wieder neue Leute und dieses Problem hat der Schweizer Nationaltrainer nicht. Das ist so wie eine mittlere Großstadt, so, sag mal, wie so ein Gebirgsdorf.
Aber ganz ehrlich, wenn ich Elvedi und Scheer gesehen habe gestern und wie heißt der ehemalige Wolfsburger noch hinten links?
Rodriguez,
auch sensationell gewesen. Mhm. Die waren richtig gut. Ja? Ja. Und unsere...
Gerne. Ja. Und jetzt geht's los. Warum?
Ja.
So. Und deswegen sage ich, dieses Problem hat der Schweizer Nationaltrainer nicht, weil er eine Auswahl eines Gebirgsdorfs in Südchina trainiert. Der Sandro Wagner war gestern auch noch da. Der hat in Tena gespielt ein halbes Jahr. Da sind 15 Millionen Einwohner. Die kennen das Kaff noch nicht mal. Also ich kannte es schon, weil wir mal gegen die gespielt haben mit St. Pauli. Aber was will ich damit sagen? Ich weiß nicht, wie viele Einwohner haben wir in der Schweiz? 5-6 Millionen?
Ein bisschen mehr vielleicht, aber nicht viel.
So, aber sie machen es richtig gut. Von der Ausbildung her machen sie es richtig gut. Sie haben eine richtig gute Trainerausbildung hinbekommen. Also von dem Potenzial, was sie haben, machen sie seit Jahren eine richtig gute Arbeit. Ich habe da einen Einblick, ich bin da oft gewesen. Ich habe mir Nachwuchsarbeit in Basel angeguckt, in Luzern angeguckt. Die machen es gut und sie haben eine gute Trainerausbildung. So, und die besten Spieler von ihnen, gestern haben auch 5-6 richtig gute Leute gefehlt. Die besten Spieler von ihnen spielen in Italien, spielen in England, spielen in Deutschland und so weiter. Das heißt, diese Leute kommen zusammen. Manche spielen aber auch nicht in großen Vereinen. Nicht alle spielen, also eine ganze Reihe spielen nicht in großen Vereinen. So, dann ist für die ist erstmal Nationalmannschaft, hat eine andere Bedeutung. Bei uns, unsere Leute, die spielen alle 5 Minuten
gegen... Gestern hatte ich aber trotzdem das Gefühl, also Gefühl halt, ne, als die rausgekommen sind, die wird ja immer gesagt, ich lese keine Zeitung und ich kriege das alles nicht mit und so. Das halte ich bei den meisten für Quatsch. Ja, die haben ganz genau mitgekriegt, was Sache ist und die wollten gestern auch abliefern, da bin ich sicher. Das hast du irgendwie gespürt. So, dann kriegst du gleich mal 2, ja, und trotzdem kommst du ja zurück. Das, was du gesagt hast, vorne... sah das ja auch wirklich gut aus. Hinten stelle ich mir aber die Frage, wenn wir jetzt mal den erweiterten Kader uns angucken, und da würde ich gerne mal deine Meinung hören. Wir haben Hummels und Boateng weggeschickt. Wenn ich im erweiterten Kader gucke, sehe ich Süle, Klostermann, Ginter, Rüdiger, Tah, Koch für die Innenverteidigung. Außenverteidiger will ich noch gar nicht drüber reden. Also da haben wir ja noch ein größeres Problem, glaube ich, auf der linken Seite. Was tun? Wer wird der Abwehrchef?
Okay, darf ich den Gedanken kurz zu Ende führen? Der Gedanke von eben war, dass für die Spieler der Schweiz dieses Länderspiel vielleicht noch eine größere Bedeutung hat als für unsere Spieler. Und B, glaube ich, dass sie einen kleineren Kreis haben. Einen kleineren Kreis an Topspielern, die zusammenspielen. Auch wenn jetzt mal 2-3 Spieler fehlen, wird man bei ihnen nicht dieses Personalkarussell sehen, weil sie nicht diese riesengroße Auswahl haben.
Klar. So, das heißt, das ist eigentlich. Trotzdem sind die auch alle genau in derselben Belastung wie unsere. Die spielen alle genauso viel
Spiele. Nicht alle. Das glaube ich nicht. Nicht alle.
Die spielen alle, wie du sagst, in europäischen Ligen und spielen alle in Clubs, die auch in Europa dabei sind.
Das weiß ich nicht, ob die alle in Europa dabei sind. Also ich denke, dass die Eingespieltheit dieser Mannschaft eine Rolle spielt und dass sie es richtig gut machen. Und natürlich ist die Schweiz immer schon ein super unangenehmer Gegner gewesen, schon immer. Ich meine, die ziehen sich in ihre Berge und Täler zurück, verstehst du? Du kannst sie gar nicht sehen,
die tun so, als wenn sie neutral wären und plötzlich, und plötzlich schlagen sie zu und schleichen sich seit Jahren unter die ersten 10 der FIFA-Weltrangliste. Also Spaß beiseite, die machen es richtig gut und ich denke auch, dass der Trainer und das Trainerteam dabei eine gute Rolle spielen. Das ist ja kein Zufall, dass sie jetzt die letzten Jahre wirklich und auch vorher schon immer eine gute Position in der Weltrangliste bekleiden. Also, wie dem auch sei. Also, du willst über unsere Nationalmannschaft reden, gerne.
Klar. So, was machen wir jetzt in der Abwehr?
Was machen wir in der Abwehr?
Eigentlich muss ich mich doch zumindest für einmal entscheiden, oder? Um eine gewisse Stabilität irgendwie reinzubringen. Oder siehst du das anders?
Ja, es geht um Automatismen. Das ist einfach so. Wenn ich immer wieder neue Leute dahin stelle und so wie es aussieht, möchte Yogi mit Ginter und
Rüdiger?
Und Rüdiger spielen, scheinbar. Rüdiger spielt keine Minute in Chelsea. In dieser Saison hat er nicht eine Minute gespielt, wenn ich den Worten von Tom Glauben schenken darf. Habe ich nicht kontrolliert. Ich gebe es jetzt einfach mal weiter. Ja. So, Süle ist für mich ein Spieler, der bei Bayern fast immer spielt oder die meiste Zeit gespielt, ist zurückgekommen aus einer Verletzung. Das ist für mich jemand, der die Robustheit, die Schnelligkeit, die Körpergröße hat. Du musst auch mal einen haben, der auch mal irgendeinen Klotz wegdrücken kann. Wenn zum Beispiel wer ist der Osterhase aus Holland, der bei Liverpool spielt?
Van Dijk.
Wenn Van Dijk ankommt, was will Matthias Ginter mit ihm machen? Matthias Ginter ist ein toller Spieler, aber du musst auch mal einen Klotz dabei haben, der auch mal irgendjemand, das heißt nicht, dass Süle nicht vielleicht auch mal das Problem haben könnte, überrascht zu werden. Denn letztlich muss das Stellungsspiel stimmen, du musst das richtige Timing haben und dann macht es vielleicht auch Sinn, so einen Van Dijk nicht 8 Meter anlaufen zu lassen. Und so weiter. Also
stimmt auf jeden Fall, dass Rüdiger noch keine Minute gespielt hat in der Premier League. Und wir wissen aber nicht, was mit Süle wirklich ist. Okay. Das kann ja sein, dass da irgendwas war. Ich meine, der kommt ja auch aus dem Kreuzbandriss und Folge, nicht Verletzung, aber Folgeproblem. Vielleicht gibt es da auch ein Agreement mit Bayern, man weiß das ja alles nicht.
Ja, wie auch immer. Also das ist, finde ich, jetzt auch zu kleinteilig, wenn wir uns jetzt nur auf eine Personalie...
Naja, gut, aber man muss ja zumindest überlegen, ich finde eher diese Diskussion schwachsinnig, ja, jetzt Dreierkette oder Viererkette oder Fünferkette, sondern ist es nicht entscheidend zu sagen, komm, wer sind die Leute, auf die wir uns dahin jetzt verlassen wollen?
Genau so.
Und da sehe ich keinen.
Ja, du hast recht, aber das ist doch ein Problem, was wir schon seit langen Jahren haben. Wie viele Jahre rede ich davon? Bestimmt schon seit, keine Ahnung, wann wir damit angefangen haben, in den letzten 15 Jahren. Wie viele, irgendwann haben wir dann mit Hummels und Boateng ein Weltklasse-Innenverteidiger-Paar gehabt. Davor hatten wir Probleme, weil wir irgendwann mal aufgehört haben, den Zweikampf in den Mittelpunkt zu stellen, sondern nur noch den Spielaufbau.
Ja.
So, früher hattest du knallharte Verteidiger. Ich kann ein Lied davon singen.
Als Förster, mein Idol. Ja.
Wenn ich heute auflaufen würde, in Top-Verfassung, aber ich würde mich totlachen. Ich würde mich totlachen, weil manche verfolgen mich nur mit den Augen. Manche gucken, na, was macht er denn jetzt? Wenn ich Rüdiger gesehen habe, der verfolgt seinen Mann bis zur Mittellinie, ohne ihn zu attackieren, reißt das gesamte Loch in der Abwehr auf, ist aber nicht ansatzweise im Zweikampf. Wenn ich meine Position hinten verlasse, als Innenverteidiger, dann doch nur, um den Ball zu gewinnen, um zu antizipieren, um dem so im Nacken zu sitzen, sozialverträglich, dass er meinen schlechten Atem riecht. Stattdessen steht er 6 Meter weg, Corona-mäßig, und beobachtet ihn. Und hinten muss Kimmich reinrennen und dann wieder raus aus der Mitte. So fallen die Tore. Ein komplettes Chaos. Also das Fehlverhalten Einzelner spielt dabei eine Rolle und ich bleibe dabei. Das muss natürlich trainiert werden und da musst du Automatismen haben, das haben wir nicht. Aber wir haben eben auch nicht mehr diese Auswahl an Innenverteidigern, wie wir sie früher hatten. Wir haben sie nicht. Und genauso wenig haben wir diese Außenverteidiger. Früher hatten wir Außenverteidiger, die haben alles kaputt gerannt. Heute ist der Außenverteidiger irgendwann mal in den letzten 15 Jahren der Spielmacher geworden. Die Außenverteidiger hatten die meisten Ballkontakte. Der rechte Verteidiger, der linke Verteidiger, den Ball und hin und her und vor und zurück.
So, also all diese Dinge darf man nicht vergessen. Und wie ich schon gesagt habe, früher hattest du auch mal richtig schnelle Leute hinten. Wenn heute einer schnell ist, was will er dann?
Klostermann ist schon sehr fix, ne? Das muss man schon sagen.
Ja, Klostermann, ja, aber dann wird es auch schon lustig. Klostermann stellt Yogi, das ist vielleicht auch eine personelle Kritik, in der Ukraine und was war das? Ja, in der Ukraine. Klostermann rechts, rechte Seite, Halstenberg linke Seite, beides Top-Leute, die aber seit einem Jahr in der Dreierkette spielen, wo sie mit dieser Sache nichts zu tun haben. Wenn der Klostermann rechts gespielt hat, in der Viererkette, überragend, kann er Tore machen, rennt raus. Aber das sind Dinge, an die ich mich natürlich gewöhne. Wenn ich jetzt ewige Zeit in der Dreierkette gespielt habe, weil die halt Probleme hatten mit Upamecano und wie sie alle heißen, die nicht dabei sind, so, dann kann ich nicht erwarten, dass sie plötzlich da spielen. Das muss ich natürlich als Nationaltrainer auch berücksichtigen, auch wenn ich die Details jetzt nicht kenne. Aber wenn ich eine Mannschaft auf den Platz stelle, dann gucke ich, wir haben die ganzen Probleme besprochen. Wen wähle ich aus? Kann ich in der Abwehrarbeit, kann ich was machen oder nicht? Kann ich genug trainieren und arbeiten? Aber wenn ich das Gesamtkonstrukt sehe, wie in der Ukraine zum Beispiel, dann ist mir völlig klar, was soll dabei rauskommen? Ich habe rechts und links zwei Leute, die ganze Seite rauf und runter rennen sollen und die letzten 8 Monate oder 10 Monate oder ein Jahr Innenverteidiger gespielt haben in der Dreierkette und habe keine Außenstürmer, habe keine schnellen Leute, habe einen Mittelstürmer und dahinter zwei offensive Mittelfeldspieler. Das heißt, der Gegner zieht sich zurück. Was machst du denn dann? Dann tickst du da rum, haust mal eine Flanke rein. Auf wen? Auf Gnabry? Also für mich, Wenn du gerne nochmal über das Abwehrverhalten sprechen möchtest. Ich kenne Mannschaften, die Innenverteidiger haben, wo ich auch als Trainer nicht schlafen könnte. Aber dann haben die wenigstens vor der Abwehr Leute, die mal einen Zweikampf gewinnen.
Wen haben wir denn da?
Da haben wir Spielmacher. So, jetzt will ich nicht sagen, dass wir mit Kimmich und Kroos nicht auch anders spielen könnten. Aber beide sind nicht schnell. Beide sind keine Sechser, wenn man so will. Überragende Fußballer, überragendes Passspiel, Pässe in die Tiefe. Kroos ist eigentlich auf der Position für mich eine Fehlbesetzung, weil
ein Stück weiter nach vorne
muss. Der muss ein Stück weiter nach vorne, weil er eine super Schusstechnik hat, weil er das Spiel lenken kann. Da hinten, wie wir es gesehen haben, macht dann einen Fehlpass, der zum Tor führt. Er kann keine Zweikämpfe gewinnen. Das ist eine überragende Persönlichkeit. Da muss ich das eben so aufbauen, dass es passt. Aber wir haben doch schon bei der WM gesehen, dass wir Riesenprobleme in der Defensive bekommen, wenn wir nicht einen einzigen vernünftigen Sechser haben. Das ist für mich noch ein gravierenderes Problem. Sag mir mal einen bundesrepublikanischen Sechser, der in einer großen europäischen Spitzenmannschaft Fußball spielt und Zweikämpfe gewinnt.
Tja, da haben wir ein Problem.
Die kommen aus der Schweiz.
Chaka.
Die kommen oder in Italien. Warum nimmt die Italiener die Meister der Abwehrarbeit? Wenn du guckst, was verpflichten die für Innenverteidiger, was verpflichten die für Sechser? So, da kommen deutsche Spieler nicht vor. Ja. So, weil wir sie eben auch nicht haben. Also bist du darauf angewiesen, dass du vorne immer ein Tor mehr schießt als hinten. Und das, was wir nach vorne gemacht haben für mich, war überragend. Also was heißt überragend? Die stehen sowieso mit 10 Mann hinten drin, hat man ja gesehen. Das hat Tom super analysiert. Die Stürmer hin und her und vor und zurück. So, und dann spielst du da.
Ja, mit Havertz, mit Gnabry, wenn Sané noch mit dazukommt, mit Werner. Ich glaube, da sind wir schon wirklich gut
besetzt. Nein, da sind wir gut aufgestellt. Trotzdem ist es immer schwer, gegen so tiefstehende Mannschaften sich durchzusetzen. Aber du siehst, wenn du dann, sagen wir mal, hinten keine 3 Gegentore kriegst, dann schießt du 3 Tore gegen einen tiefstehenden Gegner. Weil der Werner mal antritt und einen super Rückpass spielt und der Gnabry ein Weltklasse-Tor mit der Hacke macht, weil Havertz endlich mal die Chance kriegt, da zu zeigen, was los ist. Da muss man auch das Selbstvertrauen mal sich erarbeiten in der Nationalmannschaft. Dazu muss ich aber auch spielen und nicht gegen die Türkei darum rennen. Da muss ich in den wichtigen Spielen ran und das kann der. Der hat das gezeigt. Das war der beste Spieler von Leverkusen. Und warum verpflichtet ihn Chelsea für 100 Millionen? Damit Yogi ihn auf die Bank setzt? Lächerlich. Wir haben das Tor gesehen, was er macht. Das war so ähnlich wie Holland. Dieser Zug. Nicht so schnell wie Holland. Kannst dich erinnern, letztes Jahr, wie der Holland nimmt den Ball, läuft, zieht nach innen und haut das Ding einfach rein. Und so hat er es auch gemacht. So, das sind, und wir machen, und auch Werner das Tor, aber das waren alles Einzelaktionen. Das können wir aber. Aber dann muss der Rest, wie Basti so schön sagt, die Restverteidigung. muss stimmen. Das ist auch wieder so ein Modewort. Ich habe immer gesagt, das ist passiv decken. Wenn ich vorne angreife und unsere Abwehr steht an der Mittellinie und ich habe mit dem Spiel nach vorne nichts zu tun und ich gucke mir an, wie der Seferovic, der ein super Fußballer ist, sich 3-4 Meter von mir wegbewegt, dann habe ich entweder meinen Beruf nicht verstanden oder ich weiß nicht, dass ich gerade beim Länderspiel bin, weil ich 48 Mal um die Welt gereist bin in dem Moment. Ne? Das heißt, die Konter, die Schweizer gefahren sind, wo Basti sagt, die schalten super um. Ja, da muss man den Finger in die Wunde legen und sagen, Moment, die schalten deswegen. Man kann natürlich einen Fehlpass machen wie Kroos. Dann kannst du nur die Beine in die Hand nehmen, nach hinten rennen. Bei dem Ding war der beim dritten Tor, da ist der Gosen auf links außen. So, und hat aber auch nicht realisiert, dass er mit Vollsprint zurückrennen muss und kommt dann zu spät. Aber es gibt ja auch viele Konter, die dadurch entstehen, dass man den Ball verliert, ist ja noch nichts passiert. Aber dann darf er nicht beim Mittelstürmer vom Gegner landen, der dann den Ball hält und auf Nachrücken der Spieler weiterleitet. Da war dann Antonio Rüdiger in seiner Praktikumsphase, weil er bisher eben noch nicht gespielt hat, hat Jogi ihm die Chance gegeben, komm, guck mal, wie du das mit Seferovic machst. Und anschließend sagen, also was hat denn der da gespielt? Also, dass der, wenn er noch keine Minute gespielt hat, dass der da nicht gegen einen, der spielt bei Benfica, Seferovic, hat sich super entwickelt, auch in dieser Mannschaft. Also, es gibt ganz, ganz viele Themen, über die man da reden kann. Es ist aber auch nicht alles so einfach. Also, ich beneide den Jogi nicht.
So, jetzt ist es vor allen Dingen so, jetzt hast du heute noch ein bisschen Diskussion, morgen noch ein bisschen und dann wird das Buch Nationalmannschaft zugemacht bis, glaube ich, Mitte November. Und dann geht das Ganze wieder so von vorne los, dass 3 Spiele in 8 Tagen sind, nur dass die bis dahin dann nochmal gefühlt 12 Spiele mehr in den Beinen haben.
So sieht's aus. Das ist ja genau das, was du machst. Das ist das, wovon wir die ganze Zeit reden. Nach 3 Tagen kommt wieder ein anderes Thema. Nicht nur für uns, die das kommentieren, auch für die Spieler. Die haben gerade noch, Moment, was habe ich da, nicht gut. Ach so, jetzt spielen wir gegen Mainz, jetzt spielen wir gegen Bayern, jetzt spielen wir gegen Dortmund. 3 Tage später kommt Champions League.
Erstmal kommt jetzt für den FC Bayern München der erste FC Düren aus der Mittelrheinliga.
Ja, da hat Tom ja schon geunkt. Er wird bestimmt die zweite Reihe spielen. Und mal sehen, ob Neuer spielt. Das wird er wahrscheinlich selbst entscheiden. Da habe ich gesagt, Tom, sei mir nicht böse. Das wird Manuel Neuer selbst entscheiden. Ja, Hansi, also ehrlich, das ist eine absolute Respektlosigkeit Hansi Flick gegenüber. Das wird Neuer selbst entscheiden. Wenn Hansi Flick sagt, Manuel, möchtest du spielen? Das ist was anderes. Aber das andere, dass der Tom sagt, der Manuel wird dann sagen, Trainer, nee, morgen nicht.
Düren, nein.
Das entscheide ich selber.
Aber so wird es sein.
Ja, ich nehme mal an, dass keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Würde Sinn machen. Wenn es ein Spiel gibt, wo sie Manuel Neuer vermutlich nicht brauchen, dann gegen Düren in der Allianz Arena.
Vielleicht haben sie deswegen Nübel verpflichtet.
Jetzt haben wir es. Es wird der Pokalkeeper.
Das könnte sein.
Da sind wir doch auf Donnerstag gespannt. Haben wir schon wieder ein Thema.
Genau so.
So, sag mal, was ich ja leider am Anfang, wir machen jetzt mal Schluss hier gleich, weil wir wollen ja noch ein bisschen telefonieren. Ich habe ja ganz vergessen, dich zu fragen. Ich habe ja durch unser Telefonat erfahren, dass du schon wieder gesündigt hast.
Was habe ich?
Ich sage nur Dominosteine, Ewald. Wie kann das passieren? Wie kann man Dominosteine essen im Oktober? Was ist los bei dir?
Du bist so klein, das ist ohne Worte ist das. Aber gut, Moment. Ich habe dir gesagt, wenn du das erwähnst, meine Frau hat eine Tüte Dominosteine gekauft und ich habe jetzt die ganzen Monate keine Süßigkeiten gegessen.
Ach, hör auf zu spinnen.
Nein, wirklich. Bis auf Eis, ab und zu so ein Eis gelutscht abends. So, und dann hat meine Frau gesagt, mach mir mal einen Kaffee. Also sie hat im Garten gearbeitet, dann habe ich einen Kaffee gemacht. Dominosteine schön auf meinen antiken Meißner Porzellan, schön rein drapiert. Und dann hat sie die gegessen Und irgendwann mal ganz am Ende habe ich dann auch nochmal 5-6 Mal zugegriffen. Und bei mir ist das die Gefahr, das gebe ich gerne zu, ich bin so wie so ein
Quartals-Dominosteinesser.
Genau. Das heißt, wenn du mir ein so ein Ding in den Mund schiebst oder ich mir,
musst du 30
und wenn haben. Wenn mir irgendjemand unbeobachtet so ein Ding in den Mund schiebt, und ich glaube, ich war es selber, dann besteht die Gefahr, dass das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, und dann muss meine Frau das Ding wegnehmen. Also wenn ich anfange, dann, naja. Aber gut, ich habe gesündigt, du hast völlig recht. Dafür habe ich den Preis bezahlt. Eine erhöhte Permeabilität in meiner Darmwände, was zu einer leichten Verunreinigung der Blutbahnen geführt hat. Ja. Und dadurch Ich war nicht beim Arzt. Ich habe das korrigiert. Aber mein Abwehrsystem wurde dadurch geschwächt. Das merkt man sofort. Aber das kann man aber direkt korrigieren, indem man dann wieder 16-8 macht. Intervallfasten, also 8 Stunden essen, 16 Stunden nichts. Mein Bulletproof-Kaffee, Sport in der Morgenstunde, viel Wasser trinken und nicht den ganzen Blödsinn, den du die ganze Zeit veranstaltest, so wie in dem Moment, wo du mich kritisierst, sitzt du da möchte ich mich bei deiner Frau bedanken, die dann sofort reingegrätscht ist und während du mich kritisiert hast, ach, du hast Dominosteine, da spreche ich drüber, sitzt du am Tisch, deine Tochter schickt mir hier das Bild. Wie heißt das Zeug? Sag es selber.
Was meinst du?
In dem Moment sitzt du am Tisch und isst irgendeine zuckerhaltige Grütze.
Paradiescreme. Das ist ganz Gutes, ist das. Das ist mit viel Milch.
Da. Ich habe hier das Foto, du kannst es dir noch mal angucken.
Ist schön, viel Milch ist da drin. Das ist ganz was Gesundes.
Das ist für mich... Also okay, wenn dir das jetzt wert war, hier in unserem bundesweiten Podcast zu erwähnen, dann gerne. Aber wie gesagt, ich habe dir auch gesagt, du musst auch das Echo vertragen können. Was noch? Hast du noch irgendein Thema?
Ach, ich mache jetzt einmal Schluss, aber du kannst doch mal ein Sätzchen sagen, wenn du Bock hast. Bayern, Bielefeld. Bielefeld hast du doch immer noch mal ein Sätzchen, ne? Das ist, finde ich, das einzige Spiel, was sich so ein bisschen rausreißt am Wochenende. Das ist sonst relativ belanglos, aber Bielefeld gegen Bayern am Samstagabend, nachdem sie Düren vielleicht geschlagen haben im Pokal, aber vielleicht gehen sie auch in die Verlängerung. Und dann kommen sie geschwächt auf die Alm. Hast du da noch eine Erinnerung dran, Spiele gegen Bayern auf der Alm?
Sorry. Ja... Gut, die ersten 3 Jahre war ich in der zweiten Liga und die 2 weiteren Jahre, 81 bis 83 mit Bielefeld, da haben wir auch auf der Alm
auf die Mütze
nicht hoch gewonnen. Lassen wir es mal so im Raum stehen, aber okay. Hoch verloren auch nicht. Also das waren immer heiße Spiele. Auf der Alm war es immer heiß, ja, also halt auch jetzt auch wieder.
Ist halt schade, dass keiner mitkommen darf. Also das wäre mit Sicherheit.
Ja, das sind diese Highlight. Genau. Das ist diese Fußball-Pur-Geschichten. Die Alm war damals nicht so schön ausgebaut wie heute, aber es war trotzdem. Es war einfach Fußball pur und das war toll. Also damit kann Arminia jetzt natürlich nicht punkten. Das ist ganz klar. Wenn die jetzt dieses Spiel zu Hause hätten vor ausverkauftem Haus, dann wäre der Druck auf die Bayern natürlich ungleich größer. Was haben wir denn jetzt noch hier? Du hast gerade gesagt, dass Bielefeld-Bayern, das reißt es raus. Okay, Hoffenheim-Dortmund ist natürlich komplett langweilig. Freiburg-Bremen, was soll das denn?
Ja,
mein Gott. Hertha-Stuttgart. Ach ja, Gott. Mein Gott. Mainz-Leverkusen. Das sind doch alles Top-Spiele. Was willst du denn eigentlich? Augsburg-Leipzig.
Ja, das gucke ich mir nochmal im Real-Life an.
Gladbach-Wolfsburg. Ja gut, also es ist ich entnehme das auch deinen Worten, es ist einfach eine Übersättigung. Ja, du wirst vollgepumpt mit Fußball. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das muss ich jetzt zu meiner Schande oder zur Erklärung mal ganz kurz noch sagen, am Ende unseres 16ers. Am Sonntag habe ich in meinem Arbeitszimmer gesessen und ich mache Aufräumarbeiten, ich fühle mich da wohl, ich lese ein bisschen, dann gucke ich auch parallel bei Sky Go irgendeinen Film oder lasse ein bisschen Musik laufen, gucke so anschließend. Meine Frau liegt schon im Bett, komme ich so gegen 11 ins Bett, und sagt, guck mal noch einen Krimi irgendwo bei Mediathek oder ZDF, ARD. Machen wir oft so und lassen den Tag so ausklingen. In dem Moment gucke ich auf mein Handy. Ach du Scheiße, Deutschland hat ja gespielt gegen die Ukraine.
In dem Falle alles richtig gemacht.
So viel zum Thema Übersättigung. Ne? Also ich habe das mal schon vor 20, ich bin beim ersten FC Köln Trainer und ich habe das noch heute vor Augen, wie ich in meinem Arbeitszimmer oben sitze als Trainer und habe gemacht und getan und mache den Fernseher an und da laufen die letzten 5 Minuten von Bayern München gegen Real Madrid. Damals ging das schon los.
Wenigstens hast du ein eigenes Spiel nicht verpasst.
Was?
Wenigstens hast du dein eigenes Spiel mal nicht verpasst.
Nein, ich will nur damit sagen, das fing damals vor 20 Jahren schon an, dass du gesagt hast, Moment mal, früher, ne, ich meine, mit der Champions League ist halt auch ein anderer Modus gekommen. Früher konntest du ausscheiden, das waren alles K.O.-Spiele. Ich habe 50 Europapokalspiele gemacht. Da musstest du aber, die kriegtest du aber nur, wenn du immer weitergekommen bist. Ja. Heute hast du schon mal, wenn du 50 Jahre da bist, dann hast du die schon. Also es ist halt so, dass wir, dass es ein bisschen zu viel ist und insofern sei es dir verziehen, dass du gesagt hast, dieses Bundesliga-Wochenende reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Aber die Spieler sollen es vom Hocker reißen.
Das ist ja deren Job.
Das ist deren Job, klar. So. Und dann sitzen wir wieder davor und sagen, wieso gehen die jetzt nicht alles, ne? Das ganze Ding hat immer mehrere Seiten, oder sagen wir mal 2 Seiten. Und wenn wir wollen, dass es immer Spaß macht, auch den Spielern und allen Leuten, dann müssen wir die Belastung ein bisschen runterfahren, so wie der Hauke Mommsen das letzte Woche gesagt hat. Und dann können wir auch wieder, auch vielleicht langfristig, mal was anderes zu sehen bekommen.
Der Anruf der Woche. Heute bei...
So, dann freuen wir uns sehr, dass wir einen Weltmeister von 1990 heute am Telefon begrüßen können. Ist ja gerade großes Thema gewesen nach dem Toskana-Treffen. Darüber reden wir dann später. Freuen uns erstmal, dass Karl-Heinz Riedle am Telefon ist. Moin, Karl-Heinz.
Morgen, Ewald. Grüße dich.
Ja, das war Michael, aber Ewald sagt auch noch mal was.
Ja, das war Michael Born.
Ach, Michael, sorry.
Ja.
Michael. Egal, gilt für dich auch.
Ja. Für beide. Okay, Michael, also wir sind froh, dass wir mit dir reden können. Wir haben, wie gesagt, letzte Woche war euer Treffen, Revival-Treffen in der Toskana, wie man ja auch den Worten von Jogi Löw entnehmen konnte, der sagte, ja, Lothar ist ja jetzt in der Toskana, dann kann er mich nicht so kritisieren, aber ihr habt euch da wunderbar getroffen mit den Weltmeistern und so ein bisschen Revival gemacht, richtig?
Ja klar, also wir haben uns, glaube ich, die letzten Jahrzehnte eigentlich immer so alle fünf Jahre so regelmäßig getroffen, so mit teilweise Aussetzern. Jetzt in dem Jahr war es natürlich auch wieder wahnsinnig schwierig mit der Pandemie, mit Covid. Und es waren jetzt nicht alle da, aber es war eine super schöne Runde mit auch vielen, die damals die Vereinigung von Deutschland da miterlebt haben, mit Thomas Toll und Thom und Kirsten und so weiter, die da noch mit dabei waren. Es waren jetzt nicht nur die 90er-Mannschaft, aber es war wunderbar, sich mal wieder zu sehen und dann halt über alte Zeiten natürlich auch zu quatschen.
Das wurde ja schon so dargestellt und Lothar hat sich da ja auch relativ deutlich geäußert, dass es da irgendwie schon Probleme mit dem DFB gibt, in welcher Form auch immer. Was hast du davon mitbekommen und war das für dich auch ein Thema?
Also ganz ehrlich, ich war relativ weit weg von dem Thema, weil ich in Italien oder vielmehr in Sardinien war für längere Zeit und habe nicht alles mitbekommen. Aber natürlich hat sich Lothar, glaube ich, auch dementsprechend aufgeregt, weil ich glaube, große Unterstützung war nicht vorhanden vom DFB, also auch finanziell wie was weiß ich was. Und wir hatten die ganze Veranstaltung, Lothar hat sich da echt richtig viel Mühe gegeben und sich richtig reinkängt. Und das wurde dann ja fast eigentlich nur ausschließlich von externen Sponsoren dann auch umgesetzt für uns. Und da hat er sich, glaube ich, schon sehr pikiert über den DFB, dass da nicht mehr gekommen ist. Aber mehr im Detail weiß ich ganz ehrlich gesagt auch nicht.
Aber ich meine, worüber wundert ihr euch? Der DFB hat finanzielle Probleme. Der kann ja jetzt nicht noch euer Treffen finanzieren. Der Jogi muss ein Spiel gegen die Türkei machen, damit sich die Kassen füllen.
Ja, du, ich weiß es nicht. Ich kenne die finanziellen Situationen vom DFB jetzt im Moment nicht. Ich auch nur ein paar Sachen, was ich da aus den Medien mitkriege. Aber das ging ja schon seit längerem. Das glaube ich, der Lothar da mit dem DFB ist ein bisschen im Klinschlag. Aber okay. Ich glaube, also bei uns war es jetzt kein großes Thema. Er hat nur eine Spitze lassen und das war es dann auch.
Sag mal, aber der Witz bei der Geschichte ist ja, während eurer Veranstaltung lief dann ja parallel das Spiel gegen die Ukraine. Wurde darüber dann nur geflaxt oder habt ihr heimlich auf dem Handy mal geguckt oder lief es auch auf dem Monitor?
Nee, also da war ja gleichzeitig, glaube ich, der Galaabend. Da haben wir jetzt relativ wenig mitbekommen. Natürlich hat man immer mal wieder die Ergebnisse über so einen Push abgekriegt, aber vom Spiel selber haben wir gar nichts gesehen.
Dann lass uns doch mal über gestern reden. Da hast du ja auch geguckt. Wir haben das gerade eben schon ein bisschen auseinandergenommen. So ein erster Eindruck, den du gewonnen hast?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja die Kritik auch mitgekriegt. Ich habe im Vorfeld dann auch ein bisschen, wo Schweinsteiger auch darüber gesprochen hat. Und man bekommt es natürlich auch mit, dass Jogi da ein bisschen angeschossen worden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das Spiel dann auch komplett angeschaut. Ich habe die Nationalmannschaft seit längerem auch nicht mehr spielen sehen. Und also für mich sah das jetzt nicht so schlecht aus. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, also gerade was die Offensive betrifft und was das ganze Laufverhalten der Mannschaft, die war, also sie haben wahnsinnig variabel gespielt. Sie haben sich viele Chancen auch kreiert. Problem, was ich oder was nicht wahrscheinlich nur ich gesehen habe, sondern natürlich auch offensichtlich ist, dass man halt, sagen wir mal, noch Abstimmungsprobleme hat, speziell auch in der Abwehr. Das Abwehrverhalten war natürlich dann nicht eines, sage ich jetzt mal, einer deutschen Mannschaft würdig. Da sind zu viele Fehler passiert. Aber was ich offensiv gesehen habe, was gerade so junge Spieler wie ja Timo Werner oder auch Havertz, das war natürlich Weltklasse, was der teilweise ausspielt da vorne. Also ich glaube, da ist ein großes Potenzial da. Die Mannschaft muss einfach auch noch mehr eingespielt werden. Für einen Jogi ist es natürlich auch schwierig. Er kann nicht viel, sagen wir mal, die Mannschaft zusammenholen, viele Sachen auch trainieren, weil der Terminkalender natürlich so voll gepropft ist, dass das natürlich für ihn auch nicht ganz einfach ist. Aber im Großen und Ganzen, das, was ich jetzt gestern gesehen habe, wir haben auch gegen die Mannschaft gespielt, würde ich mal sagen, das ist eine gestandene Mannschaft, die ist eingespielt, die weiß, was sie zu tun hat. Und die Schweizer sind wirklich über die letzten Jahre, ich meine, die waren ein paar Mal im Achtelfinale auch bei großen Turnieren, ist jetzt nicht irgendwie so eine Eiermannschaft. Also von dem her gesehen, also ich sehe das nicht ganz so kritisch wie vielleicht viele andere.
Also das deckt sich mit dem, was wir vorhin hier analysiert haben, 1:1. Wir haben das Gleiche gesehen. Und ich sehe es auch nicht so schlimm, aber es ist halt so, dass oft ein Unverständnis darüber entsteht, wieso sie in der Abwehr nicht so gut sind. Da kann man jetzt eine Personaldiskussion aufmachen, das ist nicht so einfach. Aber das, was das Entscheidende ist für mich, das, was du auch gerade gesagt hast, das haben wir auch eben gesagt, dass er halt auch nicht daran arbeiten kann. Du musst eine eingespielte Mannschaft haben, du musst daran arbeiten. Und ist das nicht früher bei euch auch so gewesen, dass man, also Kritik an der Nationalmannschaft zwischendrin gab es ja immer mal. Die besten Leistungen haben wir doch immer nur bei den Turnieren gebracht. Und bei den Turnieren, ja. Und bei den Turnieren bist du natürlich ewige Zeit zusammen und kannst natürlich auch intensiv an den Dingen arbeiten. So habe ich das vorhin gesehen. Kannst du das bestätigen, dass das ja natürlich generell nicht einfach ist, eine zusammengewürfelte Mannschaft auf den Punkt zwischendrin mal richtig zu positionieren und dass es einfacher ist, sich auf Turniere vorzubereiten und dort gut zu spielen?
Ja, absolut. Ich meine, er hat ja auch viele Sachen jetzt vorgenommen, ob den Gosens da gebracht, der Rüdiger war jetzt auch nicht immer gesetzt. Also man muss sagen, die Jungs müssen sich ja auch mal einspielen und du hast es absolut richtig erkannt. Man hat natürlich vor einem großen Turnier, da geht man 4 Wochen ins Trainingslager, da kann man jeden Tag stundenlang an gewissen Sachen auch trainieren. Also das ist natürlich schon wesentlich einfacher und wir müssen uns ja auch nichts in die Tasche legen. Also Eva, du hast genügend gespielt, ich auch, dass man weiß, dass auch wir zwischendrin Katastrophenspiele auch gehabt haben. Aber eine deutsche Mannschaft ist immer, das war schon immer so, wenn es dann drauf ankam, wenn ein Turnier kam, war man eigentlich immer auf dem Punkt dann auch fit, man war eingespielt und ich glaube, am Jogi zu zweifeln ist das völlig falsch, aber er hat so oft jetzt bewiesen dann auch bei Turnieren und bei über die letzten Jahre, dass er das dann auch hinbekommt. Also ich bin da relativ optimistisch und man hat einfach den Schritt auch ja gemacht. Ich meine, wir hatten eine Mannschaft gehabt, wo Hummels, Boateng, das waren eingespielte Dinge über Jahrzehnte. Das muss ich jetzt erst mal wieder finden. Wir haben gute Verteidiger und wir haben auch eine tolle Mannschaft und ich glaube, also ich habe da nicht so Angst, dass ich das nicht bis zu der Euro dann auch alles finden wird.
Aus deiner Erfahrung, würdest du sagen, man müsste aber irgendwann mal eine Entscheidung treffen, wer sozusagen, ist vielleicht ein altes Wort, aber passt ja vielleicht schon, so eine Art Abwehrchef, so eine Art Anker zumindest ist, weil ich finde, das zeichnet sich irgendwie nicht ab bis jetzt. Das scheint mir ein Problem zu sein.
Ja klar, ist natürlich schon wichtig. Ich glaube, Bastian hat es gestern auch gesagt, dass man einfach eine Hierarchie auch hinbekommt. Ich meine, wir haben in der Abwehr mit Neuer eh schon einen Wortführer. Klar wäre es natürlich von Vorteil, wenn sich jetzt irgendwann herauskristallisiert, wer, sagen wir mal, der Abwehrboss gerade in der Viererkette sich dann auch entwickelt. Aber die anderen Positionen, ob ein Kimmich und Goretzka, ob ein Groß, da sind ja auch schon Leute da, die jetzt gerade Champions League gewonnen haben, die wirklich auch, sagen wir mal, was darstellen. Vorne drin mit Sané, da kannst du ja spielen lassen, wen du willst. Wir haben ja ein unendliches Potenzial, gerade das nach vorne geht. Von dem her gesehen, das Einzige, was ich jetzt an Schwäche da auch richtig erkannt habe, war einfach, sag mal, die Abstimmung, die so hoch gepresst, so haben wir ja, glaube ich, noch gar nie, wie was ich jetzt gesehen habe. Und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Das muss man noch ein bisschen justieren, würde ich sagen, dass es nicht ganz so aggressiv vielleicht dann auch ist oder besser abgesichert ist. Aber sagen wir mal, von dem, was ich da gestern gesehen habe, fand ich das schon eher gut als schlecht.
Denkst du, dass wir vor der Abwehr gut aufgestellt sind? Also wir haben, du hast es ja gerade selbst gesagt, Bayern München gewinnt die Champions League. Und wenn ich das richtig sehe, hat Thiago da gespielt und ich weiß nicht, hat Kimmich da gespielt oder hat er meistens rechts gespielt? Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Es ist ja auch nicht die Weltklasse-Sechser. Also ich habe immer so dieses Problem, ich habe als Trainer immer gerne einen Sechser zumindest gehabt, der mal über eine gewisse Schnelligkeit verfügt, dessen Kernkompetenz in der Balleroberung liegt. Und das haben wir ja schon lange nicht mehr. Auch in der Bundesliga, wenn ich mir das anschaue, wo sind deutsche Nationalspieler, wo du sagst, damals bei der WM, Schweini und Khedira. Schweini hat sich da unglaublich reingeschmissen und hat sich aber vom offensiven zum defensiven Mittelfeldspieler entwickelt. Khedira war jetzt auch nicht gerade das Zweikampfmonster. Also das muss ja alles richtig eingespielt sein, dann kann man das auch hinkriegen. Aber wir haben es ja schon gesagt, es ist nicht eingespielt und bei Turnieren funktioniert es dann in der Regel. Aber wir haben es in Moskau ja auch gesehen, dass es, wenn ich dann Groß vor die Abwehr stelle, der ja eigentlich ein Weltklasse-Passspieler ist, aber nicht so ein Zweikämpfer, denkst du, dass das zukunftsträchtig ist, auch ohne einen klassischen Sechser zu spielen, wobei ich...
Ja, wird man aussehen. Ich meine, wenn er nicht da ist, der Sechser, den wir uns vielleicht am liebsten vorstellen würden oder backen würden, dann muss man mit dem auskommen, was man hat. Und ich meine, Toni Kroos, Goretzka, Kimmich, das ist ja nicht das Allerschlechteste da im Mittelfeld. Und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, sie müssen einfach die Positionen nochmal genau finden. Aber ich weiß auch nicht, ob der klassische Sechser unbedingt nur dann da reinpasst in das System von Jogi. Das ist ein permanentes Rotieren, was ich da gesehen habe, aber halt jetzt im Moment noch mit gewissen Anfälligkeiten, wo dann, wenn der Gegner, und muss man nochmal dazu sagen, die Schweizer haben das hervorragend gemacht, sie haben immer drauf gewartet, wenn ein Fehlpass kam, dann haben sie das gnadenlos ausgenutzt, also sie waren schon sehr effektiv. Es ist auch nicht so, dass das jede Mannschaft gleich so ausnutzen kann. Also ich denke, personell, wenn man nur die Namen anschaut und nur das Kaliber anguckt, dann bin ich mir relativ sicher, dass er das hinbekommt. Also in der Abwehr drin, Rüdiger hat einfach den einen oder anderen Fehler auch gestern gemacht oder beim Rauslaufen war, glaube ich, auch noch was bei dem ersten Tor. Und also da, die Sachen muss man einfach abstellen. Oder wo er links, wer war es, Gnabry hat, glaube ich, links den Ball kriegt, anstatt vielleicht in so einer Situation auch mal sagen, das Risiko ist jetzt zu groß, das Ding auch noch rauszuspielen, dann knallt ihr den halt einfach mal lang weg, dann passiert gar nichts und dann wäre das wahrscheinlich das 1-0 so auch gar nicht gefallen. Oder die Situation, wo Shaqiri da allein vor Neuer dann steht. Also das waren dann schon individuelle Fehler, die zu diesen Großchancen auch von den Schweizern geführt haben.
Wir haben über die Belastung hier auch gesprochen. Das ist ja wirklich unfassbar viele Spiele jetzt werden. Also bis Weihnachten haben, glaube ich, die Champions League-Spieler und Nationalspieler nur noch englische Wochen, was bei den Spielern zur Ermüdung führt, aber ich glaube auch bei uns allen, die vom Fernseher sitzen und die kommentieren und sonst was machen. Wie gehst du damit um? Wie verfolgst du noch die Bundesliga? Nur noch ausgewählt?
Das haben wir ja gesehen, der Italien-Fan aus Sardinien.
Nee, es war natürlich, also ich schaue natürlich aus Interesse, weil ich ja auch mit dem BVB noch verbunden bin und da als Markenbotschafter auch unterwegs bin. Natürlich gucke ich mir alles an, was um BVB passiert. Natürlich schaue ich mir auch die Bundesliga an. Aber das war jetzt halt, die letzte Zeit war ein bisschen mehr weg. Aber grundsätzlich gebe ich dir hundertprozentig recht. Es ist schon, sagen wir mal, alles sehr überfüllt mit Fußball. Früher hat man sich dann doch noch irgendwie, jetzt kam das Länderspiel und da hat man sich schon längere Zeit mal drauf gefreut, weil vielleicht dann auch mal vorher nichts war. Aber mittlerweile ist es ja, ach ja, wir haben ja auch noch ein Länderspiel, ach, da kommt noch das. Und es ist verdammt viel Fußball, aber es ist halt jetzt aufgrund von der ganzen Situation das. Also ich würde mir auch wünschen, dass es etwas weniger wäre, auch dass die Spieler einfach viel mehr, dass die auch wesentlich mehr Ruhepausen auch hätten, damit vielleicht viele Verletzungen dann auch nicht passieren. Aber wie gesagt, das ist halt einfach aufgrund des ganzen Terminkalenders so.
Wir hatten vorhin mal, ich habe das so ein Szenario aufgemalt. Ich hatte so einen Flash gestern, als ich den Emre Can da gesehen habe. Dann habe ich so gedacht, naja, jetzt hat er nicht so viel gespielt. Aber der ist eine Woche dabei. Der fährt weg direkt, die anderen erholen sich. Er fährt zur Nationalmannschaft. Irgendwie muss er da hin. Dann trainieren sie, dann machen sie eine Besprechung, dann spielen sie gegen die Türkei. Dann haben sie eine Nachbesprechung, dann setzen sie sich ins Flugzeug, fliegen in die Ukraine, trainieren, Vorbesprechung, Nachbesprechung, Spiel. Dann wieder zurück nach Deutschland, dann wieder nach Köln. So, dann dieses Bild hatte ich so vor Augen. Was ist das für ein Wochenablauf? Eine Woche lang hin und her und vor und zurück. 100-mal Essen, 100-mal Besprechungen und dann noch Ortswechsel. Und das geht dann ja, das ist jetzt eine Woche. Und in der Woche haben die anderen sich erholt. Und dann geht es aber jetzt nächste Woche weiter. Also er ist ja auch bei Dortmund und ein wichtiger Spieler. So, dann denke ich mir, ist alles schön und gut. Und man kann doch nicht mehr frei in der Birne sein. Und wir sitzen dann alle trotzdem vorm Fernseher und erwarten das Allerbeste von den Jungs, dass sie richtig Spaß und Freude haben, ne?
Ja, absolut. Natürlich ist das ein Problem, gerade für die Nationalspieler, die halt dann auch noch auf nicht nur zwei Hochzeiten, sondern drei, vier Hochzeiten involviert sind, oder die Bayern-Spieler oder Dortmund-Spieler, die dann halt auch noch Champions League haben. Und das ist sicherlich nicht einfach. Klar sagen viele Leute, ja gut, die verdienen richtig viel Geld, das müssen die abkönnen. Aber ich meine, wir haben selber Fußball gespielt, wir wissen, was das für Belastungen sind. Und heutzutage, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr vergleichen, auch mit der ganzen Intensität, wie die heute Fußball spielen. Also da geht es nur noch darum, erholen und dann, wie du schon richtig sagst, es ist nicht einfach für die Jungs da heute wirklich so ein Programm abzuspielen. Also ich habe da großen Respekt davor.
Und kann es nicht auch sein, dass der Druck, der öffentliche Druck zugenommen hat? Du hast es eben selber gesagt, auch wir als Spieler oder du bei der Nationalmannschaft, ihr habt auch Grotten, oder wir haben alle Grottenspiele abgeliefert, aber dann stand das am nächsten Tag in der Zeitung, dann hat vielleicht noch ein Kommentator was darüber erzählt und dann war es gut. So, heute hast du 800 Foren, hast du Internet bis zum Abwinken, hast du die sozialen Netzwerke. Es wird ja
klar.
Überall an jeder Ecke diskutiert. Und wenn du jetzt einen Fehler gemacht hast, dann diskutiert die ganze Welt drüber. Das war ja früher am Stammtisch vielleicht. Das hat aber keiner mitgekriegt. Ist das nicht auch eine komplett neue Qualität, die Druck erzeugt für die Spieler?
Ja, mit Sicherheit ist das auch was sich so jetzt halt im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wo ich bei Lazio gespielt habe, wo ich von Werder Bremen von Werder Bremen dann kam. Bremen war ja auch so ein ganz ruhig, was die ganze Medienlandschaft da ja, war. Und da kam ich nach Rom und da waren ja damals schon, keine Ahnung, 8 oder 9 Radiosender. Da wurde jeden Tag über Fußball, das Spiel wurde die ganze Woche rauf und runter diskutiert. Und also die waren damals schon ein bisschen der Zeit voraus. Aber was heute natürlich, da gab es noch, zu unserer Zeit gab es ja noch gar kein Internet. Also was heute alles passiert mit Facebook und was da alles gleich weitergeleitet wird. Also das ist schon der Druck für die jungen Spieler. Klar verdienen sie richtig viel Geld, aber sie haben natürlich auch einen ganz anderen Druck und das muss man dann schon auch alles in Relation stellen.
Das, was Ewald angesprochen hat mit den vielen Spielen, dass du irgendwann gar nicht mehr weißt, wo du eigentlich gerade bist. Ich denke bei Werder, bei Lazio, beim BVB, ihr habt auch schon viele Spiele gehabt. Ich glaube, das war aber nicht mit heute vergleichbar. War das vielleicht in England so die Zeit, wo ihr am meisten Spiele hatte? Also du warst ja zum Schluss noch bei Liverpool. Kannst du dich da an irgendwas erinnern, wo du dann auch immer gedacht hast, wo bin ich jetzt eigentlich gerade?
Nee, also richtigerweise, also das kann man, glaube ich, überhaupt nicht mit unserer Zeit vergleichen. Wenn ich jetzt sehe, was die für ein Programm abspulen, ist wesentlich, wesentlich mehr. Also da hatten wir schon einen ganz anderen Rhythmus trotz alledem gehabt. Also auch wenn wir viele Spiele gehabt haben. In England, kann ich jetzt auch so gar nicht sagen. Wir haben beim FC Liverpool, klar war natürlich in England durch das, dass es keine Winterpause gab und du doch noch, glaube 20 Mannschaften auch gehabt hast, war das natürlich nur etwas mehr in der Saison. Aber da Liverpool, wir hatten ja kein Champions League zu der Zeit gespielt, nur UEFA Cup und da war das, habe ich das jetzt nicht so empfunden. Klar war die Weihnachtszeit, das war natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn dann am 1. Januar Fußball gespielt hast oder halt auch am 26., am 23. Das ist aber halt die Kultur in England. Aber das hat mich jetzt weniger gestört. Ich finde viel mehr, wie die Jungs der von Nationalmannschaft über Champions League, über Vereinsfußball, alle 3 Tage und. Da wird man schon sehr überfrachtet.
Ja, das hört sich alles nicht so, das hört sich alles erstmal nicht so gut an. Wir sind auch manchmal ein bisschen ratlos und denken, ich sage das schon seit 15 Jahren, dass wir unser Produkt überstrapazieren. Das ist so, als wenn du im Grunde genommen jeden Tag eine Oper guckst. Du fängst
ja, ganz genau.
Montagsabends guckst du dir eine an, am Dienstag Champions League guckst du die nächste Oper, am Mittwoch, am Donnerstag irgendwie eine Europa-Oper und am Freitag gehen die Freitagsspiele wieder los, am Samstag, Sonntag und wie viele Familien dabei zugrunde gehen.
Ja. Also. Bist du eigentlich ganz bewusst nach deiner aktiven Zeit nicht in diesen Zirkus mit eingestiegen? Du bist ja nie wirklich dann aufgetaucht in der Bundesliga.
Also bewusst, ich meine, bei mir war so eine Entscheidung, wo ich aufgehört habe mit dem Fußballspielen, das war eigentlich jetzt erstmal so eine Familienentscheidung. Ich bin ja auch viel rumgereist von Italien nach England, Deutschland und wieder hin und her und alle 3 Jahre umzogen, die Kinder immer wieder aus den Schulen rausgenommen. Und für mich war schon klar, wenn ich in das Trainergeschäft oder Beratergeschäft oder wie auch immer einsteigen würde, dann wird es wahrscheinlich die nächsten Jahre so weitergehen. Und ich habe mich dann halt einfach auch für einen anderen Weg entschieden, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Ich habe jetzt eine super schöne Aufgabe beim BVB, das Produkt Borussia Dortmund da noch weiter zum entwickeln. Also von dem her gesehen, glaube ich, also für mich hat es gepasst. Es war aber bei mir eher auch eine Familienentscheidung.
Bist du im Hotel eigentlich aktiv mit drin sozusagen? Hast du mit den ganzen aktuellen Problemen zu tun?
Nee, also ich habe das damals gekauft. Wir hatten dann ja auch eine Fußballschule dabei. Aber das macht eigentlich, das operative Geschäft macht seit fast 20 Jahren jetzt meine Schwester. Die kümmert sich da eigentlich 1:1. Ich bin eigentlich im Operativen jetzt gar nicht involviert da.
Im Übrigen.
Aber unser Hotel ist jetzt auch nicht so groß, dass man da mehrere Geschäftsführer oder so braucht. Das ist ein kleines, schnuckliges Hotel. Der Ewald kennt es ja auch.
Ja, ich bin zweimal da gewesen. Genau, zweimal da gewesen mit Mannschaften. Das ist einfach überragend schön, so ein Trainingslager da zu machen, in der Kulisse zu Fuß zum Trainingsplatz rübergehen. Also das war einfach, das war klasse. Und ich habe mich da unglaublich wohlgefühlt. Jede Mannschaft, mit der ich da war, hat sich wohlgefühlt. Das ist einfach, das ist was anderes. Also so richtig mit Familienanbindung so ein bisschen. Aber ich wollte noch mal auf deine Karriere zurückkommen. Wenn man sich das anschaut, ich meine, das sind, du hast bei Werder Bremen 86 Spiele, 38 Tore, Lazio Rom 84 Spiele, 30 Tore, Dortmund 87 Spiele, 24 Tore. Natürlich jetzt nur in der Liga jeweils und dann die ganzen Europapokalspiele mit Dortmund, Champions League-Sieger geworden, mit Liverpool 59 Spiele, 11 Tore, noch in Fulham ein bisschen und 42 Spiele für die Nationalmannschaft, 16 Tore. Also du hast deine Tore geknipst, permanent. Das ist etwas ganz Besonderes. Und was denn?
Wie ging das bloß?
Wie ging das?
Du willst jetzt wissen, wie man so viele Tore machen kann, ne?
Ja, Michael möchte mich kritisieren, weil ich nicht so viele Tore geschossen habe. Aber ich brauche das für mein Ego nicht, dass ich so viele Tore geschossen habe. Das ist so das Problem bei manchen Menschen, dass die denken, man kann nur glücklich sein, wenn man entweder Nationalspieler ist oder Torschützenkönig. Ich kann auch... Bist du noch da?
Ja, ich bin noch da.
Die Loge ist gleich durch.
Alles klar. Nee, also vor allen Dingen Kopfball, dein Kopfballspiel, das ist, wird mir ewig ein Rätsel bleiben. Ich hatte gar keine Ahnung von Kopfballspiel.
Vor allem, wie das ging.
Ja, ich soll dich fragen, wie das geht. Also ich sag mal, ich habe ja nicht in großen Clubs trainiert und mir hat keiner irgendwie, ich habe niemals in meiner Jugend irgendwie mit Kopfbällen was zu tun gehabt. Wir haben nur gedribbelt, wir sind schnell gelaufen und haben gedribbelt. Ich sehe das, ich meine, du bist ja jetzt nicht der Allergrößte gewesen, aber dein Kopfballspiel gehörte zum Besten, was ich je gesehen habe. Hast du da intensiv dran gearbeitet oder wie ist das gewesen? War dein Jugendtrainer oder war das einfach ein Talent?
Ach, jetzt erst mal auf die Tore zurückzukommen. Ich habe natürlich, also wenn ich das jetzt heute mit den Quoten teilweise von den ganz großen Stürmern sehe, ist die Quote war eher okay, aber jetzt auch nicht besonders überragend. Allerdings war es zu unserer Zeit vielleicht auch noch ein bisschen anders. Heute ist das Offensivspiel, wenn ich nur an Italien denke, da wurde jetzt erst mal geschaut, dass man hinten keinen reinkriegt. Und wir hatten natürlich dann auch pro Spiel vielleicht 2-3 gute Chancen und keine 10-15 wie heutzutage. Aber um auf das zurückzukommen, ich habe als Kind, ich habe das glaube ich immer unterbewusst. Ich war natürlich, ich bin hier im Allgäu aufgewachsen und habe sämtliche Sportarten gemacht, was es überhaupt gab. Und da war Fußball eine von mehreren. Also ich war eher Begabter im Skifahren und vielleicht im Tennis spielt und habe dann aber irgendwann durch einen Zufall bin ich dann zu so einem Probetraining gekommen. Aber meine Kopfballstärke, die war, würde ich jetzt mal sagen, ich habe als Kind immer wie an so einer Hauswand bei mir zu Hause so einen Ball auf die Dächer draufgeschmissen und bin dann da immer, haben mir so Vierecke an die andere Gegenwand hin gemalt und habe das dann aus welchem Grund auch immer so als Kind geübt. Und ich habe dann auch zwischenzeitlich auch noch Leichtathletik gemacht, also speziell Hochsprung. Und vielleicht kam dann, sagen wir mal, die ganze Kombination, hat mir dann wahrscheinlich geholfen, dann auch etwas länger irgendwie in der Luft zu stehen und präzise mit meinem Kopfballspiel zu sein. Weil später habe ich das im Verein eigentlich gar nie geübt. Also bei Werder Bremen hat Otto natürlich dann das auch entdeckt, dass es eine Waffe von mir und von Frank Neubert damals auch war. Und wir hatten dann natürlich schon viel Flankentraining gemacht mit den Außenspielern Norbert Meyer und Thomas Schaaf. Und da habe ich es dann schon noch, sagen wir, noch mal verbessert. Aber ich war nie an einem Pendel gehangen oder habe das in der Profikarriere dann speziell noch trainiert.
Was ist denn da passiert in der Kindheit? War dein Handy kaputt? Durftest du kein Fernsehen gucken? Nee. Oder durftest du dich nicht bei Facebook anmelden?
Nee, im Gegenteil. Witzigerweise hatte ich die zwei Vierecke an diese Hauswand eigentlich aus einem ganz anderen Grund hingemalt. Es war die Zeit, auch beim Tennis mit Björn Borg und McEnroe, und ich war ein totaler McEnroe-Fan und habe dann immer versucht, möglichst präzise Tennis zu spielen. Dann habe ich mir diese Vierecke dahin gemalt und eigentlich immer versucht, diese Vierecke zu treffen. Und dann kam ich halt irgendwann mal auf die Idee, weil ich ja auch noch nebenher ein bisschen Fußball gespielt habe, ach Mensch, das könnte mir eigentlich auch helfen im Fußballspiel oder im Kopfballspiel. Also dann habe ich die Bälle da als Kind hochgeschmissen und dann halt immer wieder versucht, sowohl mit dem Fuß wie mit dem Kopf in diese Vierecke rein zu platzieren. Also ich kann es mir eigentlich nur so denken, dass da, sagen wir mal, die Präzision auch herkam.
Ja, aber
einen anderen Grund habe ich nicht. Oder eine andere Idee habe ich nicht.
Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Also früher.
Das wollte ein Zehnjährigen mal sagen.
Ja, das. Also wir haben ganz, ganz große Probleme mit der Fitness, mit der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, weil die gar nicht mehr rausgehen. Also früher hast du was um die Löffel gekriegt, wenn du dreckig wieder nach Hause gekommen bist. Heutzutage macht sich keiner mehr dreckig, weil gar keiner rausgeht. Und die Eltern wären froh, wenn die Kinder mehr Sport treiben würden, wenn sie mehr machen würden. Also das ist eine ganz andere Welt geworden. Es gibt viele, viele Sportvereine, die Nachwuchsprobleme haben, weil eben Kinder sich nicht mehr bewegen. Was du sagst, das haben wir alle, haben wir auch gemacht. Also verschiedene Sportarten, so leicht kleine Leichtathletik-Parcours gemacht. Ich habe in der Schule Basketball-AG gemacht. Also so eine komplette Ausbildung im Sport. Heutzutage, was spielt der Sport für eine Rolle? Und wie viele tausend Ablenkungsmöglichkeiten gibt es? Also und dann schickst du sie anschließend in die Nachwuchsleistungszentren, wo sie gedrillt werden und wo dann vielleicht auch die Freude und der Spaß schon wieder verloren geht. Wenn ich mir vorstelle, dass ich meine ganze Jugendzeit im Nachwuchsleistungszentrum verbringe, in der Schule und im NLZ und anschließend, ich glaube, ich hätte keinen Bock mehr gehabt. Anschließend komme ich dann in die Mühle Hotelspiele. Also wo ist die Freude und der Spaß? Wir haben doch noch Jugend gehabt und du hast an dir arbeiten können. Das ist einfach so und diese eine Persönlichkeit entwickelt. Das ist unter heutigen Bedingungen aus meiner Sicht wesentlich schwieriger. Und deswegen freue ich mich, dass du auch das so erlebt hast und das zeigt, dass wie wichtig so etwas ist.
Ja, das kann ich eins zu eins bestätigen. Also, wie gesagt, ich kann mir erinnern, dass ich ab und zu mal Fernsehen geschaut habe, aber das waren dann, wie gesagt, große Ereignisse, wie ich jetzt schon gerade gesagt habe, ob das Tennisspiele oder wichtige Fußballspiele. Aber ich war auch zu, ich würde mal sagen, 95% nur draußen hinterm Hof mit meinen Kumpels natürlich Tag und Nacht Fußball gespielt. Und also das ist schon ein Riesenproblem heute mit den Kindern. Ich sehe das ja auch. Ich habe jetzt selbst auch Kinder, Gott sei Dank sind ja ein bisschen älter, aber meine Tochter, die macht dann auch mit diesem ganzen Facebook-Zeug und was es da alles heute gibt, da verweigere ich mich ja natürlich komplett und es ist auch nicht mehr meine Welt. Aber die Kinder sind einfach, wie du schon richtig gesagt hast, viel zu viel abgelenkt mit solchen Sachen. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das ein Riesenthema ist, eben auch bei den Fußballvereinen oder ja überhaupt generell Sportvereinen, dass sie, sagen wir mal, da den Nachwuchs weiterhin bekommen. Und auch das mit den Leistungszentren, da hast du völlig recht. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, wäre es undenkbar gewesen für mich, dass ich mit 8 oder 9 oder 10 6 Jahre irgendwie in so einem Zentrum wäre. Also, aber heutzutage ist es so. Aber die kommen auch alle irgendwie so wie Maschinen raus. Das ist so diese ganze Individualität, wie, keine Ahnung, auch in Interviews, wenn du mal die Interviews von uns oder speziell, es gibt ja von Rudi oder ich, die coole Dinger, sowas würdest du heute gar nicht mehr hören, weil das einfach so abgestumpft ist, die sind alle so, sagen wir mal, gedrillt, dass sowas wahrscheinlich gar nicht mehr rauskommt. Und das geht schon ein bisschen so, das Einzelne oder die Individualität geht schon ein bisschen verloren.
Ja, du hast die Schere doch im Kopf. Ich meine, wenn der Lothar früher, keine Ahnung, irgendwie vom Platz kam und was hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht und so. Ich meine, das macht heute keiner mehr, weil er ganz genau weiß, dass ihm das 5 Jahre um die Ohren gehauen wird.
Was mich nochmal oder worüber ich gestolpert bin, als ich mir deine Karriere nochmal angeguckt habe, dieses Phänomen Blau-Weiß 90. Wie bist du da gelandet und wie konnte man in der Truppe, ich glaube, 10 Bundesliga-Tore machen?
Gelandet bin ich eigentlich durch einen Zufall auch. Ich habe beim FC gespielt und der damalige Besitzer, FC Augsburg, ja, genau, und der damalige Besitzer Maringer hieß er, der hat sich, glaube ich, mein Gott, wie hat er geheißen, der hat später beim HSV gespielt, Kastel, genau, ja. Kastel und
Kastel. Genau, war es noch. Manfred Kastel.
Manfred Kastel, genau. Und den hat er sich eigentlich angeschaut in dem Spiel, wenn wir, glaube ich, gegen Fürth gespielt haben. Und ich habe an dem Tag einen super Tag gehabt und dann hat er sich anders entschieden und hat mich dann verpflichtet. Und ich kam eigentlich so als 5. Stürmer darauf. Und dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, okay, die kochen auch nur alle mit Wasser da. Und habe mich dann gleich in der Vorbereitung in die Mannschaft gespielt. Und ja, danach auch, wir hatten dann einen Trainer, der hatte immer noch gemeint, er muss dann mich da behutsam aufbauen, obwohl ich eigentlich ja schon 3 oder 4 Jahre dann auch Amateurmannschaft gespielt habe beim FCA. Und aber dann ging das relativ schnell. Ich habe dann irgendwie 10 Tore gemacht in der Saison und gute Spiele dann auch gemacht. Und dann der Otto hat mich 2-3 Mal beobachten lassen. Und das war ja die Zeit, wo Rudi dann wegging. Und ich dann als Ersatz, Rudi Völler, genau, und ich dann als Ersatz nach Bremen kam.
Das war erste Liga in dem Jahr, Blau-Weiß 90, ne?
Ja, ja. Wir hatten nicht arg viel gewonnen, aber es war, ja, wir haben ein Jahr in der Bundesliga hat Blau-Weiß gespielt und dann sind sie abgestiegen. Aber wie gesagt, für mich war es ein super Sprungbrett. Es war ein sehr lehrreiches Jahr da auch mit Bernd Voss. Und ja, Gott sei Dank kam dann auch die Offerte da von Werder Bremen. Das war, glaube ich, für mich dann auch ausschlaggebend für meine ganze Karriere. Der Otto war sicher sagen wir mal, die wichtigste Person in meiner Karriere, weil er mir halt dann einfach auch, gerade am Anfang, wo es scheiße lief, wo ich überhaupt noch nicht fit war, weil wir in Blau-Weiß 90 natürlich, sage ich jetzt mal, eher amateurmäßig trainiert haben wie profimäßig. Und dann waren die ersten 4, 5 Spiele waren nicht gut. Aber Otto hat dann festgehalten und von da ab ging eigentlich meine Karriere nach oben.
Was heißt das konkret? Kannst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen? Man sieht das ja dann immer nur von außen irgendwie. Ist der dann auf dich zugekommen? Man kann sich das bei Rehhagel auch, ehrlich gesagt, von außen gar nicht so richtig vorstellen. Was ist da genau abgelaufen?
Doch, also im Gegenteil. Also Otto war zu uns allen, zu seinen Spielern, war wie ganz ehrlich gesagt, wie eine Vaterfigur. Und er kam oft zu mir dann her und sagt, mach dir jetzt keinen Kopf, ich weiß, was du kannst. Und er wusste ja, warum ich am Anfang nicht performen konnte oder nicht gut spielen konnte, weil ich einfach überhaupt nicht, wir hatten brutal viel im Ausdauerbereich gearbeitet. Und es war natürlich genau das Gift, was für mich war, weil ich ja eigentlich ein Spieler war, der total explosiv war, aber im Ausdauerbereich war das bei mir eher immer so grenzwertig. Und wenn ich dann natürlich nur noch das die ersten Wochen trainiere, dann bleibt natürlich die Spritzigkeit weg. Und ich habe für meine, für mein Spiel natürlich die Spritzigkeit gebraucht. Und das wusste er aber auch. Und er hat mir das dann auch immer wieder gesagt, jetzt macht er keinen Kopf, das kommt. Und wie gesagt, nach dem 5. Spieltag, ich kann mich noch gut erinnern, in Uerdingen, gegen Uerdingen ist dann der Knoten platzt und von da ab bin ich dann fast mit Jürgen, habe ich nur Torschützenkönig gewonnen, ich glaube einen drunter, Klinsmann hat es glaube ich gewonnen und von da ab war das einfach, ging es dann nach Italien und dann zurück nach Dortmund und so. Also, aber er hat echt einen großen Anteil gehabt.
Also das ist ja eigentlich die Stärke von Otto gewesen, sich um einzelne Spieler zu kümmern und auch zu gucken, wie sind die zu Hause privat aufgestellt und gucken.
Ich meine, hat er alles gemacht. Also wir waren auch bei ihm eingeladen und er hat zwar alle gesiezt, aber er hat die wirklich auch behandelt, als wie wenn es Söhne wären für ihn. Und wir waren bei ihm privat beim Essen. Oder er hat sich mal darum gekümmert, dass man miteinander essen gegangen ist. Also es war schon ein anderes Trainer-Spieler-Verhältnis wie jetzt vielleicht in Italien oder in Dortmund oder egal wo am Schluss.
Du warst fast 22, als er dich verpflichtet hat. Das ist ja im Grunde genommen für Otto Verpflichtungspolitik ein Babyalter.
Ja, ja. Er hat ja genügend Alte gehabt. Wir hatten ja echt eine relativ alte Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Wir kamen dann ein paar Spieler aus der Amateurmannschaft mit Ordenewitz, Günther Herrmann, die kamen alle aus der Jugend von Werder Bremen. Und mich hat er als 22-jährigen Ersatz für den großen Rudi Völler gekauft. Also es war für ihn schon auch ein Risiko. Da haben sie ihn schon auch brutal angeschossen, die ersten 4, 5 Spiele. Aber danach war das relativ schnell verflogen dann.
Top. Dann würde ich sagen, okay, danken wir für das Gespräch heute und vielleicht hören wir mal wieder, wenn es in Dortmund auch mal wieder interessant wird, was wir erwarten dürfen, oder Ewald?
Ja, gerne. Über Dortmund sprechen Sie immer alles gerne. Karl-Heinz, herzlichen Dank für das Gespräch. Grüß deine Schwester schön von mir und sag ja nochmal, dass ich mich da super wohl gefühlt habe und ich hoffe, dass wir uns bald noch wieder über den Weg laufen. Alles Gute wünsche ich dir.
Alles klar, euch auch. Danke.
Ciao. Bis bald. Ciao, ciao, Kalle.
Ciao, ciao.
So, was haben wir heute? Mittwoch. Haben wir heute ein Spiel? Können wir noch was gucken heute?
Heute?
Ja.
Bestimmt. Du brauchst nur irgendwie reingucken, da gibt es weltweit bestimmt irgendein Spiel. Also,
ich glaube, heute ist Nations League noch jede Menge, oder?
Ich habe heute Abend beruflich was zu tun, Mittwochabend.
Aber kannst du auf Sky Go vielleicht? Oder?
Später, auf jeden Fall. Also ich, ja. Dann muss ich wieder nach Mönchengladbach fahren.
Morgen.
Aber wenn ich ankomme und wenn es 1-2 Uhr ist, dann gucke ich nochmal, keine Ahnung, Sky Go, der Zone, irgendwelche Zusammenfassungen, weil das ist, nein, das ist so ein, weißt du, ein Tag ohne Zusammenfassung und Tore und sich über Abwehrspieler aufregen, die völlig unverständlicherweise zu dämlich sind,
genau,
eng an die Leute sich ranzuschieben, schnell umzuschalten.
Ja.
Das ist
also doch keine Übersättigung.
Ist für mich ein verlorener Tag.
Morgen 90 Minuten oder vielleicht 120 und Elfmeterschießen.
Wie morgen?
Was Düren, morgen? Düren gegen Bayern.
Natürlich gucke ich mir das an, das ist klar. Okay, ich habe Hochzeitstag mit meiner Frau, aber das werde ich ja schon bald biegen, dass ich da keine Zeit habe.
Freitag HSV, glaube ich.
Freitag haben wir haben Freitag Hochzeitstag.
HSV ist wichtiger, oder? Gegnerbeobachtung schon mal fürs Derby.
Ja, also es gab Zeiten, da habe ich mich am Anfang der Woche von meiner Frau verabschiedet und eine Woche später haben wir uns dann wieder gesehen, dann bin ich aus meinem Zimmer rausgekommen. Nachdem ich alles gesehen habe.
Also wenn du jetzt alles guckst, bist du bis zum 23. Dezember beschäftigt.
Ja, genau.
Dann kannst du kurz Weihnachten feiern, bis zum 25. und 26. schon wieder Boxing Day Premier League.
Also das Schlimme ist, dass ich mich wirklich manchmal dabei ertappe, dass ich nochmal was gucke und nochmal was gucke und mir die Rosinen rauspicke. Ne? Aber es ist trotzdem... es wäre wirklich hilfreich für alle Beteiligten, wenn wir dieses Prinzip, was wir in unserer Gesellschaft generell haben, Hauptsache wir haben neue Produkte, Hauptsache wir machen Geld, Hauptsache wir konsumieren, wenn wir das so ein bisschen zurückfahren würden, damit man auch den Familienvätern und Frauen, die sich für Fußball interessieren, auch mal die Chance lässt, was anderes zu machen. Vielleicht mal essen gehen, vielleicht mal in die Natur gehen, vielleicht mal ein bisschen Sport treiben, vielleicht sich auch nur hinsetzen mit Freunden und ein bisschen quatschen. Das ist unsere Welt.
Ich glaube, das muss mittlerweile auch jeder machen, weil ich glaube, es schafft keiner, alles zu gucken. Wichtig ist, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir am Start sind.
So sieht's aus. Darauf freue ich mich.
Dahin viel Spaß bei allen Aktivitäten und nicht nur beim Fußball.
Genau, treibt ein bisschen Sport und ernährt euch vernünftig. Geht schlafen und guckt nicht so viel Fernsehen.
Macht's gut, bis bald.
Tschüss. Ciao, ciao.